Viele Christen verbinden Tod vor allem mit dem Ende des irdischen Lebens oder dem Feuersee, denken aber wenig daran, wie Tod sie schon heute innerlich aushüllt, durch Müdigkeit des Herzens, innere Leere, Entmutigung und geistliche Lähmung. Die Bibel zeichnet ein viel schärferes Bild. Tod ist nicht nur ein zukünftiges Gericht, sondern eine gegenwärtige Macht, die aus der Sünde hervorgeht und unser geistliches Leben zu verschlingen versucht. Gleichzeitig offenbart Gott in Christus ein stärkeres Gegenüber, sein eigenes unerschaffenes Leben, das jede Spur des Todes überwinden und verschlingen kann. Die Frage ist, wie können wir in dieser Wirklichkeit leben und im Leben herrschen, statt vom Tod beherrscht zu werden? Wie wirkt der Tod heute in uns? Wenn die Schrift vom Tod spricht, hat sie mehr im Blick als das sichtbare Sterben am Ende unseres irdischen Lebens. Sie zeichnet das Bild einer Kraft, die bereits jetzt im Inneren des Menschen wirkt und ihn untergräbt. Paulus sieht im Römerbrief die Sünde nicht nur als einzelne Übertretung, sondern als herrschende Macht, die zum Tod führt und den Menschen in ein Reich des Todes hineinzieht. Am eigenen Erleben beschreibt er das so, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Die Kluft zwischen gutem Vorsatz und gelebter Wirklichkeit ist für ihn nicht bloß ein Charakterproblem, sondern Ausdruck einer inneren Todeswirksamkeit, die ihn schwächt, lähmt und von Gott entfernt. Nach und nach entdeckte ich jedoch, dass in der Bibel eine Reihe von Versen darauf hinweist, dass der Tod jetzt schon in uns wirkt. Der Tod ist wie ein Wurm, der unablässig an uns frisst. Die Sünde verdirbt uns, aber sie frisst uns nicht. Der Tod ist der Wurm, der uns Tag für Tag verschlingt. Dieses Wirken des Todes trägt viele unscheinbare Gesichter. Es kann sich als geistliche Müdigkeit zeigen, als dumpfe Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort, als innere Finsternis, in der alles grau wird und nichts mehr wirklich zu Herzen geht. Manchmal tritt es hinter einem äußeren Aktivismus hervor, der viel beschäftigt, aber innerlich leer lässt. Ein Wort, das verletzt statt aufbaut, eine Gewohnheit, die tröstet und zugleich abstumpft, eine ständige Flucht in Ablenkung, all dies sind Furchen, in denen der Tod seine Spur zieht. Hinter der sichtbaren Handlung steht dabei die Sünde als Natur, die von Satan in den Menschen hineingetragen wurde, und das Böse als ihre Bewegung, der Tod ist ihr Echo im Inneren, ein schleichender Verfall der Empfindsamkeit für Gott, der Frieden raubt und das Herz hart macht. Die Bibel scheut nicht davor zurück, diesen Prozess zu benennen, um ihn ans Licht zu bringen. Sie beschreibt ihn mit Bildern, die die Zersetzung sichtbar machen, Wurmfraß, Mudea, Verderben. Zugleich ordnet sie ihn in die große Linie der Geschichte Gottes mit den Menschen ein. Seit durch den Ungehorsam eines Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Diese Aussage ist nicht nur eine Erklärung unserer Sterblichkeit, sondern ein Schlüssel zum Verständnis unseres inneren Erlebens, wo die Sünde tätig ist, wirkt zugleich der Tod, selbst dann, wenn die Umwelt unser Leben erfolgreich, religiös oder moralisch achtbar nennt. Gerade diese Erkenntnis öffnet einen Weg zur Hoffnung. Wenn der Tod eine Macht ist, die sich im Verborgenen auswirkt, ist es ein Werk der Gnade, wenn Gott uns ihre Spuren bewusst macht. Wo wir in innerer Trockenheit, in Gewissensdumpfheit oder in resignierter Passivität uns selbst nicht mehr verstehen, hilft uns dieses biblische Licht, unser Erleben zu deuten. Nicht jedes Nachlassen der Kraft ist bloß Temperament, nicht jede innere Kälte bloße Laune. Es gibt einen Feind, der durch Sünde den Tod in unser Erleben hineintreibt. Doch weil die Schrift diese Realität so klar benennt, kündigt sie damit zugleich an, dass Gott ihr etwas entgegensetzt, das stärker ist als jede Form inneren Verfalls. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Wer das Wirken des Todes in sich erkennt, in Resignation, innerer Kälte oder Selbstzerstörung, muss nicht in Selbstanklage stecken bleiben, gerade diese Wahrnehmung kann zum Ausgangspunkt werden, an dem Gottes Leben Neuraum gewinnt und der Ruf nach seinem rettenden Eingreifen innerlich aufsteigt. Gnade, Geist und das unerschaffene Leben Gottes. Dem dunklen Strom von Sünde und Tod stellt Gott sich nicht mit einer bloßen Gegenidee entgegen, sondern mit sich selbst. Wo Satan seine Natur in den Menschen hineinspritzt und sie zur Sünde werden lässt, da kommt Gott in seiner Gnade, um sich dem Menschen mitzuteilen. Gnade ist in der Bibel nicht in erster Linie eine milde Stimmung Gottes, sondern Gott selbst, der sich zuneigt, sich herabbeugt und in uns Wohnung nimmt. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, jede empfangene Gnade ist ein weiteres Maß von Gott selbst in uns. Wenn diese Gnade nicht nur als Zuspruch von außen bleibt, sondern in uns wirksam wird, zeigt sie ihr wahres Gesicht als der Heilige Geist, der inwohnende, installierte, automatische und innerlich wirkende Gott, der unser Inneres durchdringt. Sünde ist die in den Menschen eingespritzte Natur Satans, und das Böse ist die Sünde in Aktion. Wenn Satan sich in den Menschen einspritzt, ist das Sünde. Wenn aber die Sünde in uns vorhanden und wirksam ist, ist das Böse. Nach demselben Prinzip ist Gnade Gott, der in den Menschen hineinkommt und im Menschen verkörpert wird. Wenn aber die Gnade vorhanden und tätig ist, wird sie zum Geist. Der Apostel Paulus fasst dieses Wirken mit einem dichten Ausdruck zusammen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier begegnen sich zwei Gesetze, das der Sünde und des Todes auf der einen Seite, das des Geistes und des Lebens auf der anderen. Ein Gesetz in diesem Sinn ist eine fortwährende, verlässliche Wirksamkeit, so wie die Schwerkraft. Das Gesetz der Sünde zieht nach unten, in die Trennung von Gott und in den Verfall, das Gesetz des Geistes des Lebens wirkt nach oben, in Richtung Gemeinschaft, Licht und innere Erneuerung. Dass dieses Leben des Geistes genannt wird, zeigt, dass es nicht aus der Schöpfung stammt, sondern aus Gott selbst, es ist unerschaffenes Leben, das nicht altert, nicht ermüdet und durch keinen Angriff des Todes zerstört werden kann. Die Evangelien geben einen tiefen Hinweis auf diese Qualität des göttlichen Lebens, wenn sie schildern, dass Jesus zwar gekreuzigt wurde, seine Gebeine aber nicht zerbrochen wurden, damit die Schrift erfüllt würde. In der alttestamentlichen Passahordnung dürften die Knochen des Lammes nicht gebrochen werden, ein Bild dafür, dass das innere Leben des wahren Lammes Gottes unantastbar bleibt. Alles Geschaffene kann der Tod angreifen, spalten, zersetzen, aber in dem, der von sich bezeugt, ich bin die Auferstehung und das Leben, findet der Tod keinen Ansatzpunkt. Dieses Leben ist nicht nur in Christus für uns, sondern durch den Geist als Gnade in uns hineingegeben, damit es gerade dort wirksam wird, wo die Sünde uns schwächt. Dass Gott uns seine Gnade in dieser Fülle zuteilwerden lässt, hat ein Ziel, wir sollen nicht länger unter dem Regiment der Sünde und des Todes stehen, sondern in seinem Leben zur Entfaltung kommen. Darum schreibt Paulus, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, wie viel mehr werden die, welche die überströmende Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Gott bleibt nicht bei der Vergebung stehen, er führt weiter in eine organische Errettung hinein, in der sein eigenes Leben das Innere des Menschen umgestaltet. Gnade, Geist und Leben gehören untrennbar zusammen, Gnade ist Gott, der zu uns kommt, der Geist ist Gott, der in uns wirkt, das Leben ist Gott, der in uns wohnt und immer mehr Raum gewinnt. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Herz bekommt eine neue Ausrichtung, wenn es lernt, hinter jeder wirkenden Gnade in seinem Leben den Geist zu erkennen und in jedem stillen Impuls des Geistes das unerschaffene Leben Gottes zu erahnen. Dann wird das Gegenüber von Sünde und Tod auf der einen und Gnade, Geist und Leben auf der anderen Seite nicht nur leere, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Im Leben herrschen, mit dem Geist kooperieren und die Gnade fließen lassen. Dass der Geist in uns wohnt, ist die große Zusage des neuen Bundes, doch zwischen dieser Zusage und einer erfahrbaren Fülle des Lebens kann eine schmerzliche Lücke liegen. Die Schrift macht deutlich, dass der Geist nicht wie ein flüchtiger Besucher kommt und geht, sondern unser bleibender Bewohner ist. Zugleich kann er betrübt werden, nicht so, dass er weicht, sondern so, dass sein Wirken in uns gedämpft wird. Dann sind wir zwar objektiv Träger des göttlichen Lebens, nehmen es aber subjektiv nur schwach wahr. So kann es geschehen, dass jemand, der den Geist empfangen hat, innerlich dennoch wie unter einem Schleier des Todes lebt, der Wille gelähmt, die Freude matt, das Herz ohne Resonanz für Gottes Reden. Wenn jedoch der Geist nur in uns ist, aber nicht in uns wirkt, erfahren wir das Leben nicht. Als Gläubige wissen wir alle, dass der Geist in uns ist. Dennoch haben nicht viele von uns eine reiche Erfahrung des göttlichen Lebens. So kann es sein, dass wir, obwohl wir den Geist haben, dennoch an Leben Mangel haben. An dieser Stelle ist es entscheidend, wie die Schrift das Wirken des Geistes beschreibt. Paulus spricht nicht nur von einzelnen Inspirationen, sondern von einem Gesetz des Geistes des Lebens, das in den Glaubenden wirksam ist. Ein Gesetz wirkt still, aber verlässlich, es muss nicht erzwungen werden, es entfaltet sich, wenn nichts dagegen steht. Wo wir den inneren Widerstand, bewusste Sünde, verhärtete Haltungen, festgehaltene Eigenwilligkeit, nicht verteidigen, beginnt dieses Gesetz Ordnung zu schaffen, in unseren Gedanken, in unseren Reaktionen, in unserem Umgang mit Menschen und Dingen. Der Geist drängt sich nicht auf, aber er lässt sich auch nicht verstummen, er erinnert, er warnt, er tröstet. Wo seine leise Stimme Gehör findet, fließt das Leben freier, und der Tod verliert seine heimliche Macht. In diesem Zusammenhang gewinnt der Thron der Gnade eine besondere Bedeutung. Hebräer 4,16 lädt uns ein, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hier begegnet uns eine königliche Gnade, sie ist nicht nur gütig, sondern herrschend. Wer unter dem Blut Christi zu diesem Thron kommt, tritt in einen Raum, in dem der Tod kein Recht mehr hat. Die Barmherzigkeit berührt das Gewissen, die Gnade stärkt das Herz, und der Geist macht diese Berührung in uns lebendig. So wird innerlich ein Wechsel vollzogen, weg vom Sitzen unter der Anklage, hin zum Stehen in der Annahme, weg von der passiven Duldung des Todes, hin zur stillen Zustimmung zu Gottes Leben in uns. Praktisch zeigt sich dieser Wechsel oft in unscheinbaren Momenten. Ein hartes Wort, das auf der Zunge liegt, wird zurückgenommen, weil der Geist innerlich dämpft, und an die Stelle des Todes tritt Leben, das Frieden bewahrt. Eine alte Gewohnheit, die wie selbstverständlich ihren Platz hat, wird vor dem Thron der Gnade beleuchtet und verliert ihren Bann, an ihre Stelle tritt eine neue Freiheit, die nicht erkämpft, sondern empfangen ist. Was äußerlich klein wirkt, ist innerlich Teil einer Bewegung, Gottes Leben gewinnt Gebiet zurück, das der Tod besetzt hielt. Je mehr solche Bewegungen sich häufen, desto deutlicher zeigt sich, was es heißt, im Leben zu herrschen, nicht als Triumph über Menschen, sondern als stille Vorherrschaft des göttlichen Lebens über alles, was zerstört. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wo ein Mensch lernt, den bleibenden Geist in sich ernst zu nehmen, das Gesetz des Lebens nicht zu dämpfen und mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade zu kommen, beginnt er zu erfahren, dass der Tod nicht mehr unangefochtenes Recht in seinem Inneren hat, sondern dass Gottes Leben in den gewöhnlichsten Situationen leise, aber wirkungsvoll die Herrschaft übernimmt. Herr Jesus Christus, lebendiger Sohn Gottes, danke, dass dein unerschaffenes Leben stärker ist als jede Form des Todes, die an unserem Herzen zerren will. Du siehst alle Bereiche in uns, in denen Müdigkeit, Dunkelheit und Resignation Raum gewonnen haben, und du fließt vor keinem dieser Orte zurück. Öffne unser Inneres neu für die überströmende Fülle deiner Gnade und lass den Strom deines Geistes alle Schichten der Trockenheit und des inneren Abgestorbenseins durchdringen. Wo der Tod uns lähmen will, lass dein Leben aufleuchten wie ein starkes Licht, das die Finsternis vertreibt und eine neue Freude an dir weckt. Stärke in uns das Vertrauen, dass wir nicht aus eigener Kraft kämpfen müssen, sondern dass dein Leben in uns herrscht, wenn wir dir Raum geben und auf dein Wirken achten. So bewahre unsere Gedanken, unser Reden und unsere Entscheidungen in deiner Gegenwart und lass uns erfahren, wie der Tod Stück für Stück verschlungen wird von deinem Leben. Dir sei die Ehre in unserem persönlichen Leben und in deiner Gemeinde, heute und bis in Ewigkeit. Amen.